Digital Success Stories. Digitale Helden im Interview. Ein Podcast des IT-Clusters der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria. Mit freundlicher Unterstützung von Hudlex, dem Marktplatz der oberösterreichischen IT- und Beraterbranche.
Unsere heutige digitale Heldin ist Nadine Riegele-Hübel, Innovation Consultant bei TOBA GmbH und Mastermind rund um das Thema Prototyping. Hallo Nadine, bitte stell dich kurz selbst vor.
Hallo, mein Name ist Nadine Riegele-Hübel. Ich bin bei der Firma TOBA seit rund einem Jahr für den Themenbereich Innovation und Innovation Consulting zuständig. Und das ist auch ein Thema, das mich schon die letzten Jahre begleitet, mit der Fragestellung, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt, wie kann man Organisationen dabei helfen, schnell ins Tun zu kommen und Innovationen voranzutreiben, sehr hands-on.
Cool, das ist ja schon die erste Frage selber eigentlich gestellt, die ich dir stellen wollte. Was ist denn eigentlich eine Digitalagentur?
Eine Digitalagentur ist im Grunde genommen jemand, der Hilfestellung gibt, dabei Innovation im Digitalen zu betreiben, aber auch jetzt nicht nur auf Produktentwicklung gesehen, sondern auch auf Digital Sales und Marketing. Also wie kommt denn eigentlich ein cooles Produkt in die Welt? Wie schafft man Awareness für digitale Produkte und warum sollte das denn jemand kaufen? Und uns gibt es jetzt mittlerweile seit 2011. Wir haben Standorte in Wien und Bregenz und ein Team von rund 80 Kollegen und entwickeln genau diese digitalen Produkte und Services, konzipieren dann auch Digital Marketing und Sales und Strategien und helfen dann bei der Implementierung von Vertriebsmaßnahmen.
Was würdest du jetzt als digitales Produkt bezeichnen?
Ja, im Kern natürlich Webseiten und Applikationen. Aber man musste das von Kunde zu Kunde anschauen, wo ist eigentlich die Wertschöpfung eines Produktes und das dann natürlich so gut wie möglich digital durchdenken.
Also kann das dann zum Beispiel auch sein, eine Tischlerei, die überhaupt noch nicht digitalisiert ist, das wäre dann auch ein Spielplatz für euch, dass ihr dort auch digitale Produkte etablieren könntet?
Genau, also es geht natürlich darum, der Tischlerei dabei zu helfen, Geld zu verdienen und zu schauen, welche digitale Kanäle können genutzt werden. Ja.
Und von der Zielgruppe her ist es jetzt aber auch so, dass es auch Unternehmen wahrscheinlich sind, die schon digitalisiert sind oder sich damit beschäftigen und da gibt es ja nochmal Hilfestellung, in welche Richtung es gehen könnte?
Ja, das ist eigentlich querbeet. Wir haben durchaus Kunden, die schon sehr gut digitalisiert sind. Wir leisten aber zum Teil auch Überzeugungsarbeit noch in sehr frühen Phasen. Also wir sind schwerpunktmäßig im B2B-Bereich unterwegs und für die Industrie. Also wir haben Kunden wie Alpla, Zumtobel, Doppelmayr, Pfeiffer, Hilti. Also es ist auch sehr viele Hidden Champions, die sehr gut sind in dem, was sie tun, in ihrem Kerngeschäft. Aber natürlich jetzt schon merken, diese Digitalisierung, die geht nicht weg. Das Internet ist gekommen, um zu bleiben. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man eigentlich abseits vom Kerngeschäft Produktinnovationen betreiben und vor allem auch Geschäftsmodellinnovationen.
Also die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben.
Ja, ich glaube, das können wir uns irgendwo hinschreiben. Das wird wohl auch der größte Bewahrer schon mittlerweile so teilen. Und ja.
Habt ihr oft mit Bewahrer zu tun?
Im ersten Moment schon natürlich. Also wenn man überlegt, ja, wie kommt denn Veränderung in die Welt oder wie funktioniert Innovation in Organisationen, dann glaube ich, ist es einmal sehr heilsam zu erkennen, dass es nicht zwangsläufig nur Menschen gibt, die Veränderung gut finden und die Pioneers sind und wirklich einmal nach vorne laufen und Trial and Error irgendwie gut leben, sondern gerade auch in den Managementkreisen, in ihrer Grundfunktion ist es ja so, dass sie schauen müssen, dass die Dinge gut exekutiert werden, also dass das Werk einfach läuft und so diese Six-Sigma-Mentalität beispielsweise gerade in der produzierenden Industrie oder diesen Ingenieurgeist und Erfindergeist, den man in der Industrie natürlich kennt, der verträgt sich nicht gut mit wir probieren einmal und schauen einmal, was geht, weil es natürlich am Ende des Tages ums Kerngeschäft geht und das muss funktionieren. Ja. Also ich glaube, es gibt da irgendwie zwei Geschwindigkeiten, die eine Organisation erfüllen muss, wenn sie sagt, sie digitalisiert sich jetzt oder sie hat da gewisse Digitalisierungsmaßnahmen. Also man darf natürlich im Kern auch ein langsameres Tempo gewissermaßen vorgeben, wenn man sagt, ja, man muss die Dinge wirklich gut und sauber herbringen. Auf der anderen Seite braucht es natürlich die schnelle Truppe, die dann auch einmal schaut, okay, was geht denn da jetzt eigentlich und experimentieren darf. Also das wäre eigentlich das Schönste, wenn es Organisationen schaffen, genau diese zwei Geschwindigkeiten auch abzubilden organisatorisch.
Jetzt stellt sich für mich die spannende Frage, wie fängt man denn da an? Also jetzt kommt man in ein Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, aber wie legt man da los?
Für mich beginnt es einmal mit einer Erkenntnis, die vielleicht auch ein bisschen wehtut, nämlich dass der Wandel eigentlich schon der Status quo ist. Also dass die Geschwindigkeit aktuell so schnell ist, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, Innovation jetzt nur produktgetrieben zu betreiben, sondern dass es eigentlich jetzt da in Richtung Service-Innovation oder Geschäftsmodell-Innovation geht. Und man hört es ja immer auf Konferenzen, da wird großes Buzzword-Bingo gespielt mit Plattformökonomie und Gaffers und die nehmen uns den Kundenzugang weg. Das klingt alles so abstrakt und wenn man dann sozusagen in der echten Welt draußen ist und mit den Unternehmen spricht, dann haben die das natürlich alles schon gehört, die kennen die Probleme, aber die haben einfach so ein bisschen das Hemmnis, einmal ins Tun zu kommen, weil sie natürlich von diesem Mindset, von diesem Ingenieurgeist nicht gewillt sind, bis zu einem gewissen Grad auch einmal zu experimentieren. Ja. Das heißt, man muss unserer Meinung nach einmal Felder schaffen, wo es Spielwiesen gibt, ja, wo man Teams enabled und sagt, ja, ihr dürft euch jetzt mit gewissen Themen beschäftigen, die wir zwar schon länger am Schirm haben, aber uns noch nicht getraut haben zu probieren. Das heißt, es geht natürlich ganz stark einmal um dieses Mindset-Thema. Man muss die Menschen mal machen lassen und sie dann enablen über beispielsweise Ressourcen in Form von Budgets, gewisse zeitliche Freiräume und natürlich Ergebnisoffenheit. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man dieses Trial and Error oder Fehlerkultur nicht nur irgendwie in einen Geschäftsbericht reinschreibt, sondern das ist ja was die Kollegen, die dann mit diesen Innovations- und Digitalprojekten tagtäglich betraut sind, auch wirklich spüren müssen, ja, dass sie Fehler machen dürfen oder, wenn man es ein bisschen positiver formuliert, dass man eigentlich eine Lernkultur ermöglicht, einmal im kleinen Rahmen, also wo das Risiko natürlich noch nicht ganz so hoch ist, wie wenn man jetzt wirklich ins Kerngeschäft reingeht, aber daraus eben die richtigen Schlüsse zieht, die sich dann letztlich aufs Kerngeschäft auswirken sollen.
Wie leicht fällt das euren Kunden, diese Lernkultur zuzulassen?
Naja, in der Theorie natürlich wünscht sich das jeder. Also das ist ja das, wo wir ein bisschen kokettieren damit. Das Thema Innovation, das steht in jedem Geschäftsbericht, oder? Also jedes Unternehmen sieht sich gerne als innovatives Unternehmen und Innovation per se heißt halt dann auch, dass man dieses Experimentieren zulässt. Wenn es dann wirklich darum geht, vor allem das ist, glaube ich, der springende Punkt, mit den Kunden zu sprechen, nämlich ihnen zum Beispiel was zu zeigen, was noch nicht fertig ist, also was genau dieses Experiment verdeutlicht, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also unsere Kunden zum Teil haben einfach Angst, mit etwas Unfertigem rauszugehen, weil ihre Reputation und ihr Image natürlich ganz, ganz stark da dran hängt. Also das ist eigentlich, gerade wenn wir über Prototyping zum Beispiel sprechen, der Punkt, wo wir am meisten Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt einmal was, das ist noch nicht fertig, aber wir zeigen es trotzdem einmal her.
Haben die Kunden da vielleicht Angst, dass sie nicht mit der Kompetenz überzeugen können, weil sie dann sagen, oh mein Gott, ich kann das jetzt nicht den Kunden zeigen, was denken die von uns?
Genau, also es ist halt natürlich ein Markenthema oder diese Qualität, die man als Unternehmen herbringen möchte oder der Kunde attestiert das ja auch dem Unternehmen. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Sicherheitsbereich bin oder Produkte herstelle, die einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, dann tut man sich schwer, wenn man da jetzt als Unternehmen sagt, okay, ich zeige euch jetzt was genau diesem Qualitätsanspruch eigentlich nicht widerspiegelt. Ja. Und das ist halt auch im Marketing ganz, ganz wichtig oder das muss man halt kommunikativ gut lösen, dass man dem Kunden oder dem User oder der Testperson dann auch das Gefühl gibt, oder die Vision gibt, warum man das eigentlich macht. Und den Kontext liefert, ja, das ist jetzt noch nicht fertig, aber wir möchten eigentlich verstehen, in welcher Lebenswelt bewegst du dich, welche Probleme hast du denn als Kunde von uns tagtäglich, was jetzt vielleicht auch gar nichts mit unserem Produkt oder unserem Kerngeschäft zu tun hat, sondern wir möchten ja weiterdenken, wir möchten das Thema Digitalisierung in einen Kundenzugang denken, wo man wirklich Lösungen anbieten kann. Und das sehr, sehr schnell und mit einem iterativen Zugang. Das heißt, einfach in Zyklen denken, wo man schnell Adaptionen durchführen kann.
Jetzt hast du schon gesagt, das Prototyping ist um und auf. Aber jetzt wollen wir sozusagen die Geschichte nochmal aufrollen. Prototyping, was heißt das und wie funktioniert das?
Ja, vielleicht versuchen wir es mal mit einer Analogie. Also wenn man beispielsweise jetzt an den Kolbenmotor denkt, das war ja eine unglaubliche Errungenschaft der Menschheit in der industriellen Revolution. Aber das Ding hat einen riesen Nachteil, nämlich es startet nicht von selber. Also der Motor kann nicht von selber starten. Und dazu braucht es halt sozusagen ein Helferlein, das ist der Starter. Und der überträgt ja, ich bin jetzt kein Techniker, aber die Energie an die Kurbelwelle und dann erst geht das Ganze los. Und der Verbrennungsmotor kann eigentlich seinen Job leisten. Und bei Innovationsprojekten ist es ein bisschen ähnlich. Also man denkt nicht drüber nach, warum ein Motor funktioniert, sondern man hat einfach die Erwartungshaltung, dass das Ding funktioniert. Und bei Innovationsprojekten haben wir oft das Problem, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Also es fehlt genau dieser Starter, einmal ins Tun zu kommen. Und Prototyping kann genau dieser Starter sein. Also dieser agile Ansatz mit einer Ergebnisoffenheit, mit dem Mindset, okay, wir dürfen einmal Dinge ausprobieren. Und das in einem sehr, sehr, sehr schnellen Zyklus, das kann eigentlich dazu führen, dass man diese Anschubhilfe für Digitalisierungsprojekte richtig umsetzt. Ja. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile, so Prototyping-Prozesse. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie man das jetzt auch durchführen kann. Für mich der wesentlichste Vorteil von Prototyping ist, sprechen dann alle vom Gleichen, wenn man visuelles Konzept hat, also es ist jetzt egal, ob das ein haptischer Prototyp ist oder so wie in unserem Fall halt oft einfach ein Klickdummy für ein digitales Projekt oder Produkt beispielsweise. Und man versammelt dann alle Entscheidungsträger, die dafür verantwortlich sind, dass das Ding dann irgendwie in die Welt kommt und natürlich auch ein intrinsisches Interesse haben, dieses Projekt voranzutreiben. Dann hat man auf Grundlage von einem Prototyp ganz eine andere Basis, einmal überhaupt dieses Konzept einzuordnen und dann auch in weiterer Folge darüber nachzudenken, ja okay, unter der Voraussetzung, dass es jetzt beim Kunden gut ankommen, kann ich dann sagen, passt, jetzt leiten wir wirklich die einzelnen Schritte ab und schauen, dass wir dieses Projekt auch in die Linie bekommen. Ja.
Also wäre das dann so Prototype, weil ich stelle mir das generell halt als Unternehmer auch schwer vor, weil du hörst ja überall, du musst dein Marketing digitalisieren, dein Geschäftsmodell, die Kundenansprache, den Service und da weiß man ja oft gar nicht, wo man jetzt genau beginnen soll.
Mhm. Ja, ich glaube, der einfachste Weg zu beginnen ist zu überlegen, okay, wer ist denn mein Kunde und was möchte der eigentlich? Also diese User-Zentrierung, die man jetzt natürlich an jeder Ecke hört, das ist für mich der wesentliche Ausgangspunkt. Ja. Also das, was wir eingangs gesprochen haben, weg von der Produktinnovation hin zu einer Service-Innovation. Und das geht genau nur über dieses Kundenbedürfnis. Ich muss meinen Kunden ganz genau kennen und mir dann überlegen, okay, was kann ich ihm bieten, dass er eigentlich ein treuer und loyaler Kunde bleibt. Gerade wenn wir darüber reden, Plattformökonomie, ja, da gibt es Amazon und Co., die den Kundenzugang abgraben. Ja. Es gibt veränderte Kundenbedürfnisse, die Generation Y funktioniert ganz anders, als wir es eigentlich natürlich vor 10 Jahren gedacht haben. Und da verändert sich ganz, ganz viel und ja, Aufmerksamkeitsökonomie, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man welche Informationen herbekommt. Marken beispielsweise werden immer unsichtbarer. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich, ja, die schon richtig zach sind für Unternehmen. Ja. Aber ich glaube ganz fest dran, wenn man genauer hinschaut, wer ist mein Kunde und wie tickt der denn so? Und auf Grundlage dieser User Research dann eigentlich Ideen entwickelt, kreative Ideen entwickelt, das dann wieder abtestet, dann hat man die Chance, so kleine Speedboote eigentlich zum klassischen Kerngeschäft einmal losstarten lassen zu können.
Das heißt, das wäre der erste Schritt in diesem ganzen Prozess, wenn man zu verstehen, was will denn der Kunde von mir und für was will er im digitalen Umfeld von mir? Was erwartet er von mir?
Genau, vielleicht gar nicht so sehr im ersten Schritt von mir, sondern da geht es wirklich um dieses Verstehen der Lebenswelt. Also mit welchen Herausforderungen ist denn meine Zielgruppe tagtäglich konfrontiert? Und dann muss man überlegen, okay, wie kann ich gezielt helfen? Also wenn man jetzt irgendwie Weihnachten und Wunschliste spielt und sagt, lieber Kunde, was wünschst du dir denn von mir? Dann wird es, glaube ich, nicht funktionieren, weil dann gibt es das Beispiel ja mit den Händel vor und schnelleren Pferden. Das ist zu wenig. Ja. Also man muss halt wirklich diesen Gesamtkontext verstehen und das dann runterbrechen auf das, was man selbst leisten kann. Und das ist natürlich für Unternehmen ein ganz schwieriger Punkt, mal tiefer reinzugehen und zu überlegen, kreative Lösungen zu entwickeln, die abseits von dem funktionieren, was man eigentlich gut kann. Also über Digitalisierung gesprochen, da ist es ja immer, also da reden wir von Komplexität, oder? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es verändert sich alles so, so schnell und es gibt kein Patentrezept letztlich. Es wünschen sich unsere Kunden auch immer ganz stark, die dann sagen, ja, okay, schreiben wir das jetzt runter, was sind unsere To-Dos, wie können wir das jetzt angehen? Aber letztlich ist es die traurige Wahrheit oder die schmerzvolle Erkenntnis, es gibt dieses Patentrezept nicht. Man muss eigentlich sehr schnell reagieren können auf gewisse Veränderungen und Umstände. Und dieses schnell reagieren können kann man natürlich über Werkzeuge und Tools, wie zum Beispiel Rapid Prototyping, lösen. Man braucht es auch über dieses Mindset, was natürlich top-down gelebt werden muss. Also wenn jetzt die jeweilige Führungskraft nicht dahinter steht, dann wird es halt ganz, ganz schwer für Innovationsteams oder Digitalisierungsprojekte, dass das dann auch wirklich authentisch gelebt wird, dass das im Unternehmen ankommt. Und es braucht auch die richtigen Leute. Also das ist das Thema HR und Talente ist wahrscheinlich eines der größten, die dann kommen wird, weil da hat es kürzlich eine Studie gegeben zum Thema Digitalisierung in Deutschland und da ist halt rausgekommen, dass mehr als 2/3 der Unternehmen davon ausgeht, dass aktuell ihre Mitarbeiter nicht ausreichend qualifiziert sind, um überhaupt digitale Transformation oder Digitalisierung vorantreiben zu können. Ja. Also da können wir jetzt nicht unbedingt helfen, aber so diese Erkenntnis, okay, ich muss mir eigentlich als Unternehmen überlegen, wen habe ich denn überhaupt, der Digitalisierung vorantreiben kann? Genau diese Talente, die damit umgehen können, dass jeden Tag alles anders werden kann und die diese Problemlösungsfähigkeit eigentlich an den Tag legen. Also natürlich braucht man auch die Fachexperten, die wiederum gesehen jetzt aufs Kerngeschäft das sauber runterbrechen können. Aber wir brauchen auch diese Querdenker, Umdenker, Vordenker, die dann wirklich in komplexen Situationen, wo man mit Ungewissheit konfrontiert ist, dann Lösungen entwickeln, die abseits der Norm auch funktionieren können. Ja. Und die Power haben das dann durchzuboxen. Ja. Also das ist natürlich gerade in der Industrie oder im B2B-Bereich schon so, dass man da noch starrere Strukturen hat, dass man genau diese Kreativität und Innovationen schwerer zulässt, als man es natürlich in einem sehr digitalen Umfeld kennt oder in einem kreativen Umfeld. Das heißt, man braucht da auch Kollegen, die eigentlich gewillt sind oder die es aushalten, einmal sie die Nase irgendwo anzurennen, weil natürlich funktionieren Organisationen auch mit Menschen, die Veränderung jetzt nicht cool finden einfach.
Sind das aber dann genau diese Typen von Menschen, die du in diesen kleinen Teams brauchst?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil wir haben bei so Prototyping-Prozessen arbeiten wir ganz stark in interdisziplinären Teams, die von uns gestafft werden und von dem Kunden. Das heißt, wir sperren uns wirklich mehrere Tage in einer Workshop-Gruppe, so 7 bis 10 Personen ein. Und wenn wir das mit dem Kunden halt vorbesprechen, dann kommt ganz oft das Thema, ja, total super, ich nehme jetzt meine 6 oder 7 schlauesten, jüngsten und wildesten Köpfe. Und da sagen wir dann halt, naja, lieber nicht, weil wir brauchen natürlich schon die jungen Wilden, die vordenken und vorauslaufen und die verrückten Ideen auch haben bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn wir das Team jetzt nur genau mit diesen Role Models besetzen, dann spiegelt das überhaupt nicht die Organisation wider. Und wir brauchen in solchen Innovationssettings auch genau diese Bedenkenträger, die eigentlich auch die Geschwindigkeit der Organisation widerspiegeln, die die jungen Wilden bis zu einem gewissen Grad bremsen und sagen, ja, aber wisst ihr, das haben wir uns schon mal überlegt und das hat nicht funktioniert, weil, also so dieser sehr valide Einwand, warum was nicht funktioniert, bis zu einem gewissen Grad brauchen wir das schon. Wir müssen es dann halt schaffen, dass wir den Transfer schaffen von, okay, es hat nicht funktioniert, weil, zu, ich habe eine Lösung, die so und so ausschaut. Und da macht die Mischung eigentlich dann schon einen wesentlichen Unterschied, dass man gemeinsam eine Lösung entwickelt. Und dieses Gemeinsam, das braucht man auch deshalb, weil wenn dieser Prototyp jetzt beispielsweise abgenommen wird, wenn der User das cool findet und das haben möchte, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kriegt man das jetzt dann her, wie geht das in die Linie, wie wird das Projekt aufgesetzt. Und dazu braucht man natürlich diese Bedenkenträger in weiterer Folge, weil die sitzen in Schlüsselpositionen. Das ist ganz oft natürlich IT, das ist ganz oft Marketing. Das heißt dann, okay, na, das passt aber nicht zu unserem Markenkern. Und die IT sagt ja, aber Datensicherheit ist dann nicht gewährleistet, das können wir jetzt nicht machen. Und wenn man die schon früh in diesen Prozess involviert und genau diese Bedenken, zum Teil natürlich sehr berechtigt, hört und Lösungen dafür entwickelt, dann ist das Risiko auch viel, viel geringer, dass das Projekt dann in weiterer Folge scheitert, weil die sind committed. Und wenn man die überzeugt, dass das Projekt cool ist, dass die Idee cool ist, dann sind es tatsächlich auch die, die viel, viel länger laufen für die Idee, weil die jungen Wilden, die haben dann 2 Wochen wieder eine andere wilde Idee und vergessen dann eigentlich einmal, was der Ausgangs- und Startpunkt war. Und wenn man einen Bedenkenträger überzeugt, der zieht es durch.
Das heißt aber eigentlich, die Quelle der Innovation liegt meistens schon im Unternehmen, ist aber noch nicht sozusagen erschlossen, oder?
Genau, wir sagen immer, Ideen haben, also Unternehmen haben eigentlich kein Ideenproblem. Die wissen schon, wo die Reise hingeht, oder? Die fahren auch auf Konferenzen in Silicon Valley oder lesen irgendwelche schlauen Reports. Das heißt ja nicht, dass ein Unternehmen, das das jetzt nicht in der richtigen Geschwindigkeit herbringt, nicht versteht, warum es es machen soll. Das wissen die alle. Das Hauptproblem ist einfach, dieses ins Tun zu kommen. Einerseits, weil das Mindset noch nicht da ist, auf der anderen Seite, weil vielleicht die richtigen Leute noch nicht auf der richtigen Position eingesetzt werden und weil natürlich auch die Tools fehlen. Das heißt, wie kriegt man denn einen Prototyp beispielsweise? Wie macht man denn User Research? Wie vertestet man dann Ideen? Ja? Jetzt auch auf Businessmodellseite. Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die man da heranziehen muss, um da was Schlaues rauszukriegen. Und ja, wir kennen das alle, oder? Man kann im Tagesgeschäft ja Stunden verbringen, ohne irgendwie was Neues entwickelt zu haben. Also es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für eine gute Idee. Und deshalb muss man es, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch institutionalisieren. Das heißt, man muss sich ganz klare Rahmen setzen, wann man sich fokussiert einem Thema wendet oder zuwendet und diesen Freiraum sozusagen ermöglichen. Ja. Also war früher bei der Austria Presseagentur und da haben wir eigentlich in einem Innovation-Team einmal pro Monat einen Design-Sprint durchgeführt. Das heißt, wir haben uns in der Vorphase überlegt, okay, was sind denn Trends, was sind coole Ideen, was könnten wir uns anschauen, haben mit Stakeholdern gesprochen, wie seht ihr denn das, haben in der Zwischenzeit mit Kunden gesprochen und haben dann eigentlich einmal im Monat wirklich diese Prototyping-Phase 3 bis 5 Tage lang durchzogen und einen Prototyp entwickelt. Und da ist halt das Wichtige, dass das Unternehmen auch gewillt ist, wenn da jetzt was Cooles rauskommt, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass man das dann auch umsetzen kann. Also das Gefährliche an so Innovations- und Prototyping-Prozessen ist dann, wenn das versandet. Wenn es eine coole Idee ist, der Kunde das abnimmt und dann kommt man als Unternehmen aber drauf, ja, aber so die letzte Meile oder die wichtigsten Meilen, sagen wir so, können wir jetzt nicht gehen, weil wir eben die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stellen wollen.
Nicht wollen, das schließt meine Frage an. So, was sind aus deiner Sicht so die schwierigsten oder die größten Hemmnisse, dann den Prototypen, den ich habe, wo ich weiß, der Kunde akzeptiert das, es ist getestet. Was ist sozusagen da der Hemmschuh, nur dass ich das dann wirklich umsetze?
Ja, in den Workshops bin ich immer sehr, sehr frech und challenge da unsere Kunden und sage, ja, der Prototyp, der muss schon ein bisschen wild sein. Also der muss grüne Wiese gedacht sein. Das heißt, da müssen da Dinge drinstecken, die wir eigentlich momentan gar nicht noch leisten können, weil erfahrungsgemäß ja ganz, ganz viel wieder runtergestrichen wird. Mhm. Das heißt, wenn man dann das erste Mal mit der IT eine Besprechung hat und man hat irgendwie einen Feature-Katalog von 30 Features, dann kommt der Rotstift und dann werden natürlich ganz, ganz viele Dinge wieder runtergestrichen. Und je wilder der Prototyp ist bis zu einem gewissen Grad, desto weniger kann man dann auch runterstreichen. Also es bleibt dann in Summe mehr Innovationsstrahlkraft über. Und das ist einmal so ein Tipp, dass man eigentlich sagt, okay, in so frühphasigen Innovationsprozessen wirklich einmal freidenken, wirklich einmal mutig sein und das abtesten, weil der Erkenntnisgewinn auch natürlich viel, viel größer ist, als wenn man den Kunden irgendwas zeigt, was er gewissermaßen eh schon kennt von uns. Also man muss da echt einmal ganz mutig sein und Dinge auch zulassen, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch überhaupt nicht realisierbar sind. Und dann in dieser zweiten Phase, also dann kommt man irgendwie ins Tal der Tränen. Also wenn man die ersten Termine hat, wo der Prototyp übergeben wird, natürlich gibt es dann ganz viele, die sagen, ja, aber das ist schwierig und ja, das können wir jetzt nicht, weil. Und was da natürlich eine Lösung sein kann, ist, dass man sagt, es gibt agile Produktentwicklungsprozesse. Wenn man jetzt versucht, das from scratch quasi von null bis fertig zu entwickeln, dann wird es nicht funktionieren, weil da ganz, ganz viele Stolpersteine drinnen sind und so Digitalisierungsprojekte natürlich dementsprechend herausfordernd sind für alle Organisationen. Ja. Selbst für Startups, die kämpfen da genauso damit. Und dann muss man das einfach in kleine Häppchen zerlegen und agil entwickeln. Das heißt, einfach einmal was bauen, dann wiederum abtesten, nachschleifen, auch zulassen, dass man vielleicht mit einer Hypothese einmal falsch gelegen ist. Ja. Auch in diesem Produktentwicklungsprozess. Also wenn man sich einmal committet dazu und sagt, okay, passt, das Projekt, das ziehen wir jetzt durch, dann muss man auch schauen, dass man diese Hypothesen, die man am Anfang vielleicht gesetzt hat, dementsprechend dann wieder abändern kann.
Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zum Thema Prototype. Du hast schon gesagt, das kann quasi bis zum Click-Dummy gehen, also bis zum wirklich einer App, die ausschaut oder einer Web-App, die ausschaut, wie echt und wie sie funktionieren wird. Aber ist das quasi immer so das Outcome, dass es zu sowas kommen muss? Oder wie kann ich mir einen Prototypen sonst noch vorstellen?
Es kommt natürlich darauf an, was man abtesten möchte. Also wenn man sich jetzt die Frage stellt, ich möchte ein bestehendes digitales Produkt beispielsweise verbessern, dann setzt man natürlich da an, wo das Produkt schon, also wie es schon ausgestaltet ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte ein Geschäftsmodell abtesten. Dann könnte ein Prototyp jetzt so ausschauen, dann baut man einfach eine Landingpage, die so tut, als wäre sie schon live, wo jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ein Abo-Modell vorgestellt wird oder wo man einfach dann testet, okay, wie findet denn der Kunde das? Also braucht dann gar nicht eigentlich das Produkt bauen, sondern ich frage einmal frühphasig ab, gibt es da eigentlich ein Marktbedürfnis? Also ja, im Grunde genommen muss man sich einfach am Anfang überlegen, okay, was ist der Scope, wie groß ist das Problem, das ich lösen möchte? Und wenn es sehr stark am digitalen Produkt ist, dann muss der Prototyp auch ganz, ganz stark so ausschauen, weil das Testing beim Feedback, also das Feedback beim Testing dann dementsprechend aussagekräftiger ist. Ich persönlich bin da jetzt nicht davon überzeugt, dass man Apps zum Beispiel abtestet, indem man Prototypen baut mit Post-its oder irgendwelchen analogen Tools. Also ja, es ist besser als nichts, aber der Kunde oder der Tester muss eigentlich das Gefühl haben, das ist das fertige Produkt. Und beim Prototyping muss man sich natürlich überlegen, okay, was ist eigentlich der Kern meiner Idee, was ist das, was den Mehrwert beim Kunden generiert, und das muss ich prototypen. Es ist natürlich unrealistisch, in so Prozessen redet man von Prototyping-Phase von 1,5 Tage maximal. Da kann man natürlich nicht einen Click-Dummy bauen, der alle Features abdeckt. Da muss ich mir überlegen, okay, was ist denn das Wichtigste? Was ist das, was mich von der Konkurrenz abhebt? Was ist das, was den Mehrwert für den User theoretisch auslöst? Und das muss ich dann abtesten.
Also es stehen nicht alle da so und stimmen, wie es Autoprototypen kennt, bauen dann quasi ein Fahrzeug nach in einer Woche, weil genau das der Prototyp ist. Das heißt, das ist immer auch dann ein Stück weit branchenspezifisch, oder wo man dann mit seinen Digitalprojekten ansetzt.
Genau, also man darf auf keinen Fall beim Auto anfangen und versuchen, das irgendwie in seiner vollen Pracht zu prototypen. Man muss wahrscheinlich einmal anfangen mit einem Skateboard und dann vielleicht einem Roller und dann irgendwann einem Radl. Also im besten Fall natürlich, wenn das Projektvolumen sehr groß ist oder wenn der Schmerzpunkt auch sehr groß ist. Das heißt, wenn das Unternehmen wirklich den Anspruch hat, etwas Gewichtiges zu digitalisieren, dann reicht eine Prototyping-Phase auch nicht aus. Das heißt, da muss man dann eigentlich genau dieses Institutionalisieren schaffen. Das heißt, immer und immer wieder in kleinen Häppchen und in kleinen Schritten vorgehen. Das heißt, dann bauen eigentlich die Prototypen aufeinander auf. Man überlegt, kann dann überlegen, okay, ich baue mir ein Konzept, was meine Idee visualisiert an der Oberfläche. Oder ich sage, okay, ich nehme mal den ersten Punkt raus, den ersten USP und das entwickle ich dann schrittweise weiter.
Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt mehrere Prototyping-Phasen. Das heißt, also, zuerst hast du gesagt, die eine Phase ist immer so 3 bis 5 Tage. Das heißt, wie viel Zeit liegt dann zwischen so Prototyping-Phasen? Kann man das verallgemeinern oder ist das auch wieder ganz, ganz aufs Projekt spezifisch runtergebrochen?
Ja, ich würde schon meinen, dass das aufs Projekt jetzt bezogen ist. Also es beginnt natürlich auch damit, dass man mal überlegt, wie viel Zeit nimmt man sich für die erste Phase. Also wir haben da jetzt schon recht viel herumexperimentiert und bieten beispielsweise zweigeteilte Workshops an, wo man eigentlich die ersten Tage gemeinsam mit dem Kunden und dem Team des Kunden tiefer reingeht und so diese Ideation-Phase macht. Und wir uns dann eigentlich, sobald wir wissen, okay, wie sollte die Lösung ausschauen, zurückziehen und dann als Agentur den Prototyp bauen und dann auch das Testing durchführen. Das kommt auch natürlich ein bisschen aus der Not, weil ganz viele Unternehmen sagen, ich kann jetzt aber nicht meine 5 oder 7 beste Leute eine Woche lang einsperren mit euch. Also das ist natürlich, weil du vorher über Hemmnisse gesprochen hast, das ist das, was in der Praxis gesprochen natürlich das am schwierigsten zu lösendste ist. Weil die besten Leute freistellen für so einen langen Zeitraum, das tut ein bisschen weh. Dann braucht man natürlich unterschiedliche Führungskräfte, wenn man sagt, man arbeitet interdisziplinär, was das Wichtigste in dem Prozess ist, dann entscheiden da mehr Leute, ob der oder diejenige in den Workshop kommen darf. Das heißt, das ist irgendwie relativ schwierig, da überhaupt einmal die Unternehmen so weit zu bekommen, dass sie das herbringen. Also die wollen das schon alle, wenn man mit ihnen am Tisch sitzt und sagt, ja, jetzt machen wir einen Google Design Sprint und machen wir einen Prototyp. Die finden das alle cool. Scheitern dann aber oft an der Freistellung der Ressourcen, dass man da mit anderen Menschen sprechen muss, die Leute freigeben müssen. Und das macht es halt schwieriger. Und jetzt haben wir auch für uns Modelle entwickelt, wo wir sagen, okay, wir reduzieren die Präsenzzeit, jetzt blöd gesagt, von den jeweiligen Experten auf Unternehmensseite und übernehmen das, was wir gut können, nämlich diese visuellen Konzepte bauen, also diese Clickdummies und das dann auch vertesten. Es ist natürlich immer so, ich stelle dann die Frage der Alternative, oder wenn jetzt unser Kunde sagt, ja, das geht sich nicht aus, wir kriegen die Leute nicht für diese Zeit, dann ja, sage ich halt schon ganz oft, okay, wie macht es denn sonst? Also was ist die Alternative zu diesem Prozess? Man kann dann schon, man kann es nicht machen, okay. Oder man entscheidet sich halt für einen klassischen Produktentwicklungsprozess und macht irgendwie Stage-Gate-Modelle und Milestones und Strukturpläne und irgendwelche Abnahmemeetings. Ja, kann man schon machen, ist halt einfach nicht cool.
Ja. Das heißt, die Schlussfolgerung daraus, in kleinen Unternehmen mit flacher Hierarchie geht es besser?
Du magst Verallgemeinerungen, kommt mir vor.
Ja, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, wobei das glaube ich auch nicht immer stimmt, weil es natürlich schon Unternehmen gibt, die aufgrund ihrer Organisation schon diese kleinen Inseln haben oder diese Speedboote im Ansatz schon, wo man eigentlich nicht mehr drüber diskutieren muss, ob es jetzt okay ist, dass jemand aus einer anderen, aus der Abteilung A mit Abteilung B spricht. Ja. Dieses Silo-Denken, das gibt es natürlich in ganz, ganz vielen Unternehmen, aber wie wir vorher gesprochen haben, die Unternehmen wissen schon, dass das nicht die Zukunft ist, dass sie genau diese Silos auflösen müssen. Ist die große Frage ist halt nach dem Wie.
Und darin anschließend ist quasi Prototyping auch für kleinere Unternehmen, Hausnummer 5 Personen aufwärts, ein probates Mittel oder ist es eher was für die Großen?
Ja, die Großen müssen, würde ich mal meinen, und die Kleinen sollten. Okay. Also die ist natürlich schwieriger, weil es am Ende des Tages finanzielle oder Ressourcenfrage ist. Aber dann würde ich auch meinen, den Scope kleiner wählen, das heißt, das Projekt jetzt nicht einmal als großes Ganzes zu sehen, sondern einmal Teilbereiche rausnehmen und dann halt einen pragmatischen Zugang wählen. warum macht man einen Prototyp? Was ist das Wesentliche, was da drinnen steckt? Es geht in erster Linie mal darum, herauszufinden, eben, wer ist mein Kunde und wie tickt der? Und dann eigentlich in einer kreativen Phase eine Idee dafür zu entwickeln, das umzusetzen, nämlich so umzusetzen, dass ich in einem Gespräch mit dem Kunden oder mit der Testperson herausfinde, ob der das gut findet oder nicht. Also diese frühphasige Validierung von Ideen, das ist das, was da dahinter steckt. Nämlich, warum macht man das? Weil man mehr Orientierung braucht und nicht irgendwie eine Fehlentscheidung treffen möchte. Gerade bei so Digitalisierungsprojekten haben wir oft den Anspruch, dass wir alles richtig machen und alles perfekt machen. Und da sind ein paar hunderttausend Euro gleich einmal sozusagen vernichtet. Und wir sagen dann immer, okay, es gibt irgendwie die Situation, dass 30.000 Euro mehr wert sind als 300.000. Und wann ist das der Fall? Nämlich, wenn ich nicht Gefahr laufe, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wenn ich bei einem IT-Projekt nicht 300.000 Euro versenke, weil ich vergessen habe zu fragen, okay, wer ist mein User und was möchte der denn eigentlich? Oder weil ich nicht agil gearbeitet habe und immer wieder mit kritischerem Auge hingeschaut habe und sozusagen nachgeschliffen und nachpoliert habe.
Wie siehst du das? Werden wir in 10 Jahren immer noch Prototypen bauen oder machen wir dann was anderes?
Hologramme.
Ja, ich glaube, das Mindset, das hinter Prototyping steht, das wird es viel, viel stärker geben, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist. Die Tools und die Herangehensweise, die wird sich wahrscheinlich schon ändern, ja, weil sie die Technologien stark verändern. Aber man sagt ja, es wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Also es gibt einfach die Diskussion gar nicht zu fragen, machen wir denn Digitalisierung, weil es wird zwangsläufig kommen. Ja. Von dem her denke ich schon, dass wir Prototyping im Kern machen werden. Es hat vielleicht dann wieder einen cooleren, anderen Begriff und wird anders durchgeführt. Aber dieses frühphasige Testen, kreative Lösungen entwickeln, das wird, glaube ich, noch viel, viel essentieller sein in der Zukunft.
Du hast jetzt oft beim Prototyping und auch bei Innovationen das Mindset angesprochen. Glaubst du, dass da der Österreicher anders tickt als manch andere?
Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ob es der Österreicher ist, aber so in Europa, denke ich mal, haben wir schon ganz einen anderen Zugang zu Innovation und Qualitätsanspruch, als es beispielsweise in Amerika oder letztlich auch in China der Fall ist. Also wenn du jetzt einen Gründer befragst, der in Amerika gescheitert ist, oder der wird dort zum Teil gefeiert, wenn er seine Fuck-up-Story erzählt, da sind wir in Österreich oder in Europa sicherlich noch nicht dort, aber wenn wir es gerne hätten. Also natürlich sprechen wir jetzt alle schon von Kultur des Scheiterns und diesen Dingen, aber wie schaut es denn wirklich gelebt aus, oder? Also das ist auch wieder sowas, was man gerne irgendwo hinschreibt. Das gibt es in einer PowerPoint und in einem Geschäftsbericht. Aber wenn man dann mit jemandem spricht, der jetzt wirklich gescheitert ist mit seinem Projekt und ihn fragt, wie sich das für ihn anfühlt, dann wird der wahrscheinlich dementsprechend feedbacken, dass es nicht so cool war und das nicht als Erfolg gefeiert wird, dass er jetzt was lernen durfte. Und das ist halt natürlich ein langsamer Prozess und ich bin mir auch nicht sicher, ob man da überhaupt jemals dieses Niveau erreichen, wie es beispielsweise im Silicon Valley jetzt gelebt wird. Ja. Aber muss es vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht ist der europäische Anspruch, gerade auch, wenn man jetzt auf die Industrie wieder ein Auge wirft, ein anderer. Ja. Ich finde den Ansatz ganz schön, dass man sagt, okay, wir sind gut in dem, was wir tun und das bis zu einem gewissen Grad behalten wir uns das auch bei und versuchen nicht, irgendwie das Radl neu zu erfinden. Aber in Teilbereichen oder flankierend zu diesem Kerngeschäft, da müssen wir uns schon andere Dinge überlegen. Ja. Wie können wir Service für einen Kunden entwickeln? Wie kann man eigentlich Dinge digitalisieren, die komplett analog sind. Ja. Da ist einfach viel Fantasie gefragt und letztlich auch viel Mut. Und das kann nur von oben kommen auf der einen Seite. Dann braucht man die richtigen Leute dazu, die das auch mittragen, die einmal nach vorne laufen und die mit einer blutigen Nase zumindest ab und zu leben können. Und dann braucht es natürlich den Prozess, wie schaut das aus und die Ressourcen. Also das sind eigentlich so die Bucketlist für Digitalisierung und Innovation.
Was für ein wunderschönes Schlusswort, oder?
Vielen Dank, Nadine.
Dankeschön.
Gerne, Dankeschön.